Liebe Freundinnen, liebe Freunde der guten Laune, hier ist euer allerliebster Lieblingsüberlieblingspodcast Schwesterlästern mit Stefanie Ferch und mir, Viviane Wildes-Gibitzki. Und wir haben dieses Mal wieder die geballte Packung News, schlecht recherchierte Informationen und ganz viel Meinung mit dabei. Nicht wahr, Stefanie?
Richtig, das ist einfach ein schönes Potpourri, wie ich finde. Ne?
Richtig.
An Nonsens.
Mögen wir. Ja. Wir sind gerade nochmal die Themen durchgegangen, die wir besprechen wollen. Wir haben eins rausgekickt, weil wir gesagt haben, nee, dafür müssten wir uns informieren und recherchieren. Und das, also, come
on. Das entspricht uns einfach nicht. Das entspricht einfach nicht unseren Werten, ne, an
nee,
der Stelle.
Zero. Seit der letzten Woche ist irgendwie wieder viel passiert.
Ja.
Und ich möchte nochmal ein kleines Thema rekapitulieren, nämlich den Stefan Raab. Es ist ja jetzt offensichtlich, dass der Herr in irgendeiner Art und Weise vorhat, wieder zurückzukommen, vordergründig mit einem Boxkampf, boah, ist noch ein bisschen früh, mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich, die ihn schon zweimal vermöbelt hat. Das will der am 14. September machen, das wird sicherlich auch großmedial begleitet, vielleicht gestreamt, vielleicht aber auch im regulären linearen TV, das weiß man noch nicht.
Würde passen.
So, aber drumherum ist natürlich auch viel kommuniziert worden, gemutmaßt worden. Und plötzlich ist irgendwo auf dem Facebook, glaube ich, ein Video aufgetaucht von einer anderen schillernden Figur, die gerade, sagen wir mal, massenmedial besprochen wird. Und das ist der Anzeigenhauptmeister. Was macht denn der Anzeigenhauptmeister, Steffi?
Ja, genau, der Anzeigenhauptmeister, ich finde den Namen auch ehrlich gesagt einfach schon grandios, ist ja dafür bekannt, dass er, wie soll ich mal sagen, auf den deutschen Straßen gerne ein Stück weit Selbstjustiz vollführt. Ja, das heißt, er mag es ganz gerne, die Leute zu berichtigen an der Stelle und einzuschreiten, wenn im Verkehr was seiner Meinung nach nicht richtig läuft. Das ist jetzt sehr verkürzt. Naja,
ja.
Welche Verbindung gab es da? Nachdem Stefan Raab ja diverse Videos veröffentlicht hatte, gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, müsst ihr halt die Folge davor hören. Ne? Wäre eh, ehrlich gesagt, unser Call to Action. War es so, für Niklas M., ne, so heißt er, der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, also es ist wirklich, er gibt sich selbst diesen Namen, Videos veröffentlichte, welche verdächtig viele Parallelen zu den Posts von Stefan Raab aufwiesen. Das heißt, Kulisse, Kameraführung und Co. stimmten halt schon zu einem hohen Prozentsatz überein. Und dann gab es noch so einige Indizien in diesem Video, welche auf eine potenzielle Zusammenarbeit mit Stefan Raab hindeuteten. So würde ich es mal formulieren. Und jetzt, ein paar Tage später, schaffte der Niklas M., hört sich mal an, als wäre das so ein einer, den man in der Zeitung als Schuldigen anspricht. Naja,
ja.
Klartext und behauptete natürlich bei der Bild-Zeitung, wo auch sonst, er habe die auf Stefan Raab gerichtete Aufmerksamkeit lediglich für sich nutzen wollen. Hätten wir das gedacht? Das war einfach nur ein Reaktionsvideo, also ein Reaction-Video. Es hat sich so ergeben. Das Urheberrecht habe er in dem Fall nicht verletzt, denn ich habe das nicht selbst produziert, sondern eine Firma. Ich bin nur in dem Video zu sehen. Er ist auch selbst kein Raab-Fan. So, die These davor war ja, dass er vielleicht so eine Art Kunstfigur ist.
Von Stefan Raab erschaffen.
Richtig. So.
Das wäre ja krass, weil ich meine, Niklas M. ist ja schon seit ein paar Monaten in den Massenmedien besprochen worden, weil er irgendwie 4000 Anzeigen getätigt hat weil wir gegen Falschparker. Und er fährt ja immer mit seiner Warnweste und seinem Helmchen und seinem Fahrrad da, wo Polizei draufsteht, durch die Lande und zeigt Falschparker an. Und ich finde, auf der einen Seite ist er, also wenn er eine Kunstfigur ist, ist sie wahnsinnig toll gezeichnet. Wenn es aber ein realer Mensch wird, der utilisiert wird jetzt von Stefan Raab, muss man einfach sagen, Stefan Raab hat wieder da angesetzt, wo er damals aufgehört hat, nämlich sich auf Kosten von Leuten, die vielleicht nicht, sagen wir mal, alle beisammen haben, lustig zu machen oder die für sich in irgendeiner Form zu nutzen. Das waren ja immer Menschen, die komisch geredet haben, die komisch aussehen, die irgendwie speziell sind und wenn es nur Frau Maschendrahtzaun war, das war ja immer die Quelle seiner Inspiration.
Das stimmt.
Und ich bin sehr gespannt, wie die Auflösung ist. Aber wir wollten das nur jetzt einfach noch mal kurz rekapitulieren, dass noch was passiert ist in der Causa Raab, weil es gab ein viel, viel, viel interessanteres Comeback. Zumindest für die Generation YouTube, wie wir sie ja noch sind. Also wir Elder Millennials, Steffi und ich. Für uns war damals auch Bibi Beauty Palace eine große Figur, nicht weil wir sie selber so viel angeguckt haben, sondern als wir mit diesem ganzen Thema Influencer-Marketing angefangen haben beruflich, war kein Vorbeikommen an Bibis Beauty Palace, wie aber auch an Dagi B. Das war alles so eine. Shirin David, Melina, das sind so die
Simon, wie hieß der nochmal?
Simon Desue, der ja wiederum Shirin David groß gemacht hat.
Ja.
Aber das waren so die Influencer unserer Tage, die damals die OGs quasi.
Das waren sie, OGs.
Von diesem Game. So, und Bibis Beauty Palace heißt jetzt auch nicht mehr Bibis Beauty Palace. Sie nennt sich bei ihrem bürgerlichen Namen Bianca Heinicke, ist back. Die war irgendwie, sagen wir mal, 5 Jahre fast oder mit ganz kurzen Unterbrechungen weg vom Fenster.
Ich glaube, es war im 1. Mai 2022 war der letzte Post.
Genau, aber davor hat sie auch schon nicht mehr so richtig viel gemacht, oder?
Ja, sie war auf jeden Fall nicht mehr so aktiv, wie sie mal davor eine Zeit lang war. Ja, genau. Da waren schon mehrere Monate, wo dann auch mal Pause war.
Richtig. Mhm. Und sie ist auf jeden Fall zurück mit einer frohen Botschaft, nämlich, dass sie ihre Reichweite und insbesondere ihren Instagram-Kanal dazu nutzen wird, ihre Weisheiten mit der Welt zu teilen und mit ihren Followern. Und da geht es in erster Linie um vegane Ernährung und ums Bewusstsein. Mir ist sofort in den Kopf geschossen, dass sie jetzt irgendwie ein krasses neues Format mit Julian Zietlow anfängt.
Aber kurze Frage, was ist eigentlich mit ihm? So, man hört mit gar Julian? Nichts mehr von ihm. Ja.
Doch. Julian, der macht zwischendurch so Zoom-Calls, da nimmt er 20 Euro pro Teilnehmer.
Und hast du schon mal gemacht oder woher weißt du?
Nein, aber ich verfolge das zwischendurch bei Instagram, weil ich das einfach total, ich finde das irgendwie total spannend auf so einer ganz absurden Ebene, ne? Wie so ein Unfall.
Ja.
Nee,
ja.
Der nimmt dann 20 Euro pro Zoom-Teilnehmer cool. Und teilt da seine krassen Weisheiten, die er erlangt, wenn er Ayahuasca geschnuppert hat. Und dass er so zwischen den Dimensionen hopst und dass er ein Projektor ist und also so Human Design Zeug, was man halt so macht, ist ja ganz normal.
Natürlich, man kennt's. Mhm.
Man kennt das. So, das ist Julian Zietlow, aber so viel passiert jetzt auch nicht. Wobei, er sucht gerade eine Person, die für ihn eine Lieferkette aufbaut.
Cool.
Aus dem Dschungel nach Deutschland, so mit Zoll, Verpackung, dies, das. Ich weiß gar nicht, was er möchte, aber
ja, wenn man Bock vielleicht auf Knast hat, auf jeden Fall eine gute Stelle, ja.
Genau. Ja. Nee, und das haben mir irgendwie so den Kopf geschossen, als ich die Story von Bianca Heinicke sah und wo sie dann versprach, sie würde jetzt über das Bewusstsein und wie krass das ist, wenn man zu sich selber findet und tralala. Ja, das kam mir dann irgendwie so dabei. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was das soll. Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht spannend und ich weiß auch nicht, wie spannend ihre Follower das finden werden.
Ja, ich finde es schon spannend, muss ich sagen. Also ich war schon so in einem kleinen Rabbit Hole, ne, vor ein paar Tagen, weil es gibt so ein paar Kuriositäten. Also ihr Ex-Freund ist ja
Mann,
Entschuldigung, Julienko hieß der, glaube ich mal, zumindest früher bei Instagram. Also der liebe Julian. Die haben sich ja voneinander getrennt vor einiger Zeit. Und er hatte dann recht schnell eine neue Freundin, die gute Tanja. Und jetzt war es ungefähr zeitlich gleich auf, also parallel, dass er sich von der lieben Tanja getrennt hat, obwohl die eigentlich immer so Dream Couple zusammen waren, weil der gute Julienko, man kann sich ja gerne mal sein Instagram-Profil angucken, ich glaube, der ist jetzt auf den Fame und Being Rich nicht so gut mental klargekommen. Ne? Mhm. So, der ist dann so ein bisschen falsch irgendwo. Naja, gerne mal inspirieren lassen auf seinem Profil. Auf jeden Fall, die beiden haben sich getrennt und parallel, ist schon sehr viel Zufall, muss man sagen, hat Bibi ja gesagt so, Bitch, I'm back, ne? Und bin jetzt irgendwie spirituell total
erleuchtet.
So würde ich es mal kurz zusammenfassen. Ich nehme der das ja sogar irgendwie ab, muss ich ehrlich sagen. Also auch, wir haben da ja schon mal kurz drüber geschrieben, vom einen Extrem ins andere, weil man muss ja auch sagen, vorher war ja Konsum like hell angesagt. Also wenn man mal im Profil so ein bisschen weiter runter scrollt, dann könnte es ja nicht kommerzieller sein, ja, ne, in jeglicher Ausprägung.
Ja, krass. Eine Dauerwerbesendung war das quasi.
Es ist crazy, ne? Also ob das ist, alles vom Privatleben auch zu vermarkten, ne? Mhm. Dann auch jedes Produkt zu vermarkten. Man kennt ja auch diesen Beauty-Schaum oder was die da. Also auf jeden Fall Kommerz 24/7. So, und dass das nicht sonderlich gesund ist für die Mental Health, ne? Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und dass sie vielleicht, das würde ich eher sogar wünschen, das auch verstanden hat und vielleicht jetzt auch einen anderen Weg für sich gefunden hat. Das würde ich ihr ehrlich sogar wünschen und hoffe, dass es der Realität entspricht. Ich hoffe halt nur inständig, die kann ja von mir aus da ihre Tipps teilen, wie sie zur Erleuchtung gekommen ist, um Gottes Willen. Und sie kriegt ja auch super gutes Feedback aus ihrer Community. Die freuen sich ja alle in Ast, dass sie wieder da ist. Spannend finde ich nur, diese 9 Millionen, und die hat ja wirklich eine riesen Reichweite, das muss man ja wirklich mal sagen. Der letzte Post hatte fast 1 Million Likes, ne, wo es dann hieß, ich bin zurück. Ich erkläre ja immer meinen Kunden, das eine ist die Community, die du gerade hast. Die hast du dir herangezogen mit dem, was du bislang wie so gemacht hast. Und das ist nicht unbedingt deine Zielgruppe. Und dieses Beispiel, das ist dafür, also eigentlich wie par excellence, weil sie hat sich ja diese 9 Millionen Follower, jetzt mal abseits von dir und mir, die da einfach nur zum Gaffen sind, ne? Hat die sich das ja jetzt vollgeladen, das Haus, mit Commerce, Konsum-Beauty-Menschen. So würde ich es mal in nutshell betrachten. Und jetzt plötzlich macht sie eine Kehrtwende und erzählt was von Bewusstsein, Erleuchtung. Wie gesagt, meine ich gar nicht bewertend, sondern einfach nur, könnte nicht unterschiedlicher sein. Das finde ich spannend.
Ne, weil wir haben uns ja früher, als wir diese ganzen Influencerinnen beobachtet haben, sagen wir mal so Jahr 2013, 2014, auch immer die Frage gestellt, ja, aber die müssen ja eines Tages werden die nicht mehr interessant sein, weil dann werden die auch zu alt sein. Also entweder haben sie eine riesengroße Chance und ihre Follower altern mit. Aber was machen die denn nach dem Leben als Influencer? Und ich finde das sehr, sehr spannend zu beobachten. Shirin David, ich meine, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mega erfolgreich als Künstlerin, als Rapperin, als Testimonial, hat einen wahnsinnig, attraktiven Podcast mittlerweile auch. Da, über die müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden. Weil so bei Dagi B, da steht irgendwie im Profil, sie ist jetzt auch Unternehmerin und genau, Mutter ist sie ja auch geworden.
Auch im Podcast.
Genau, Diana zu Löwen war ja auch so mit dabei. Irgendwie.
Gut, das ist ja alles.
Jetzt, ne? Da ist ja jetzt, die ist alles gefühlt, die ist die Politikerin, die ist Investorin, die weiß übers Traden Bescheid, die weiß einfach alles. So, also da die ist so ein bisschen in diese Berlin Startup Business Bubble reingehopst. Und dann halt wiederum Bianca, die sich aber in dieser Zeit, in der die anderen sich so ein Profil aufgebaut haben, da war sie weg. Jetzt kommt sie wieder. Und ich finde das einfach so spannend zu beobachten, wie alle irgendwie so versuchen, sich zu positionieren, so ein Profil, so einen Rahmen zu finden, weil sie merken, okay, auf der einen Seite, das passt auch gar nicht mehr zu mir, was ich da früher gemacht habe. Die waren ja nur um ihrer selbst willen auf den Plattformen. Die hatten ja im Grunde, wenn man mal das Böse sagt, nichts zu erzählen, weil Produkte sich schicken lassen und testen, macht dich noch lange nicht zum Experten für Make-up und Beauty oder zur Top-Visagistin von MAC oder so. Also dann gucke ich mir lieber YouTube-Videos von Bobby Brown an oder so. Aber das waren die ja nicht. Das heißt, die sind ja auf die Plattform gekommen, weil sie die Plattform nutzen wollten und nicht, weil sie tatsächlich was zu erzählen hatten. Bei manchen ist das halt immer noch so, aber die müssen halt so krampfhaft jetzt einfach so ein Thema finden und ich glaube, Bianca hat gemerkt, okay, die Leute sind alle so lost, ja, die sind ja eh alle irgendwie auf dem Trip, entweder gehen sie zu irgendwelchen Vertriebsvögeln und lassen sich erklären, dass sie ein Uhu, ein Hai oder eine, weiß ich nicht, Zwergschnecke sind, oder sie fahren nach Bali und machen da Ayahuasca, also offensichtlich scheint ja jeder auf der Suche nach seinem persönlichen Jesus zu sein, dann bin ich jetzt auch der Jesus für meine Community und erzähle denen was von Veganismus, Bewusstsein und Erleuchtung. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das machen wird.
Sehr gespannt. Also wirklich sehr gespannt. Ich finde es einfach nur so, also wirklich, schaut gerne mal auf das Instagram-Profil. Es ist wirklich, wenn man sich mal anschaut, wo sie herkommt, ist es wirklich heftig. Und ich weiß aber total, was du meinst. Das ist auch so ein bisschen diese Entwicklung hin von Nicknames. Ne? Also diese Influencer haben sich früher ja immer Nicknames gegeben.
Genau.
Und jetzt mittlerweile sind sie erwachsen und nehmen dann ihren Klarnamen. Ja. Den bürgerlichen Namen rein. Ne? Und weil sie einfach auch so ein bisschen rausgewachsen sind aus dem, was und wer sie mal waren. Man muss ja allerdings auch sagen, ich kann mir das sogar vorstellen, dass das gar nicht mal so einfach ist. Weil die Leute, die kennen und lieben dich ja irgendwann, auch vielleicht paradoxerweise, für das, was du da veranstaltet hast, ne, für, hallo ihr Mäuse, ich war beim DM und mache jetzt wieder einen Haul. So. Und irgendwann klappt das vielleicht nicht mehr so gut, ne? So, weil du das, keine Ahnung, weil du dich selbst weiterentwickelt hast, so Gott hoffe.
Ja, oder dir vielleicht einfach auffällt, wie unfassbar dumm das
dumm
ist.
Dumm das also, ist, richtig.
Ich meine, du hast so, ich war da in DM und ich wollte eigentlich nur ein Deo kaufen, aber dann habe ich wieder viel zu viel gekauft. Und jetzt habe ich das gekauft. Ja, und dann machen sie irgendwie noch Werbung für WWF, ja, Umweltschutz, bla bla bla, zeigen aber gleich parallel die Plastiktüte vom DM, oder gibt es ja keine Plastiktüten mehr, aber ja, die Papiertüte von DM mit 5000 Artikeln, die sie gekauft, einmal Artikeln, irgendwelche Augenpads, die man danach eh wieder in die Tonne knallt. Also die Widersprüchlichkeit ihrer Kreation ist ja vielen auch gar nicht bewusst.
Nee, ich finde ein gutes Gegenbeispiel im positivsten Sinne ist, ich weiß nicht mehr genau, heißt der Leon X Skincare? Ich
glaube, ja, schon. super
Typ. Er ist für mich wirklich ein totales Positivbeispiel, weil entgegen dem, du hast ja eben gesagt, ja, die haben keine Expertise, sondern die haben einfach nur dann ein paar Beauty-Tutorials gemacht, ist er ja wirklich die Anlaufstelle, bevor man zum Hautarzt geht für die jüngere Generation, um halt zu fragen, ey, was mache ich? Ich habe halt ständig so Myome oder ich habe irgendwelche Unreinheiten, ich habe stark ölige Haut, was kann ich da nehmen? Hat auch eine mega erfolgreiche eigene Skincare-Linie, by the way. Und das finde ich ein totales Gegenbeispiel zu dieser Art von Influencer.
Da finde ich auch also super sympathisch. Also würde ich einen, also wäre irgendwann mal eines Tages eine Drogeriekette oder eine, weiß ich nicht, Kosmetiklinie oder was, mein Kunde. Und die würden dann sagen, ja, wir brauchen Influencer. Ich bin ja eh so Fan davon, dass man eher so langfristige Kooperation mit Influencer macht und nicht so rotlichtmäßig mal hier, mal da, mal drüber rutschen.
Nett formuliert.
Ja, aber ist das so? Also wirklich, du kaufst die halt, ist auch egal. Ja. Naja, und aber den würde ich dann tatsächlich fragen, weil ich meine, der Typ ist, glaube ich, Biochemiker. Der
das
hat
weiß
sich
ich gar nicht.
Ja, ich glaube schon, der studiert das oder hat es studiert und der ist halt voll drin. Ne? Der liest ja halt hinten drauf die Inhaltsstoffe von irgendwelchen Cremes vor, von diesen super teuren La Mer-Cremes und so, und sagte, ja, und Bullshit, total egal. Ach, schon wieder Parfüm, nee, das macht gar nichts. Ja, da steht Retinol drauf, da ist kaum Retinol drin. Kannst du dir sparen, das Geld? Nimm lieber das Produkt aus der Drogerie von Balea oder Isana oder was. Das finde ich so. Das hat ja so viel mehr
Kredibilität.
Und es ergibt auch so viel mehr Sinn
total
dahinter. Und dass du sagst, geil, und ich habe wieder was gelernt. Und dem gebe ich gerne mein Geld für Reichweite, weil der aber auch einfach eine Position und eine Expertise hat. Also da können die sich ja tot arbeiten, Bibi und Dagi B.
Ja, komplett. Und das Ding ist ja auch, sagen wir mal, es käme jetzt eine Beauty-Marke. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du die A den nicht bezahlen kannst, ne, weil der natürlich, der kann sich ja das vergolden lassen, seine Expertise.
Ja.
Oder B, und das finde ich eigentlich das Tolle daran, dass er sagt, nee, sorry, für so einen Dreck, ich sage jetzt einfach mal, mache ich keine Werbung,
ne,
ist halt auch super hoch. Und genau das ist ja das, was bei den anderen häufig nicht existiert.
Die machen für alles Werbung.
Denen ist das scheißegal, genau. Denen ist das scheißegal, Hauptsache die Summe dahinter stimmt. Da kann mir jetzt egal wer erzählen, das ist nicht so, das ist so. Ich arbeite jetzt auch seit 10 Jahren, leider Gottes teilweise mit Influencern, und das ist exakt so, muss man halt wirklich so sagen, da muss man nicht drum rumreden.
Ich meine, wenn du dir überlegst, wie viel Kohle du halt kriegst für so eine Story oder so, da sagst, es ist halt schwer, Nein zu sagen.
Auf jeden Fall, definitiv, aber da muss man es halt einfach, um es mit der mit einem politischen Sprech sagt, da muss man sich ehrlich machen.
Da muss man sich ehrlich machen, ganz genau.
Aber wir hatten ja noch einen anderen Influencer-Case, ne? Diese Woche, der uns auch ganz gut gefallen, der uns auf jeden Fall aufgefallen ist.
Ja, das stimmt. Wir sind da leider so ein ganz kleines bisschen befangen und ich glaube, wir zögern auch ein bisschen, uns kritisch dazu zu äußern, weil Steffi und ich durchaus Erfahrung mit der Marke haben. Jetzt nicht super eng, aber schon den ein oder anderen Kontaktpunkt in der Vergangenheit haben und auch Menschen kennen, die da arbeiten. Und das nur als Disclaimer, wir wollen da auch niemandem zu nahe treten oder auf die Füße treten, aber das ist jetzt einfach so groß besprochen, dass wir uns gerne dazu äußern möchten. Und zwar geht es um die neue Werbekampagne von Aldi Nord zu ihrem Obst- und Gemüse-Sortiment. Und dafür haben sie sich niemand Geringeres als Alexander Markus eingekauft. Wer Alexander Markus nicht kennt, kennt aber vielleicht seine wunderbaren Kunstwerke in der neudeutschen Schlager-Popmusik. Einer seiner größten Hits war Papaya, Papaya. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir das hier leider nicht einspielen. Wir würden es aber total gern. Aber wir verzichten jetzt auch für eure Gesundheit drauf und für euer Gehör, das jetzt vorzusingen. Wenn ihr wissen wollt, wie das klingt, googelt einfach Alexander Markus Papaya Papaya. Nee,
wir packen den Link zum Song in die Shownotes.
Ja, genau, das machen wir so. Und angelehnt an diesem Song, also auf der Melodie, hat halt Alexander Markus für Aldi Nord, um das ganze Thema Gemöse zu pushen, Patata Patata aufgenommen. Und dazu wurde auch ein Musikvideo gedreht und auf den üblich verdächtigen Plattformen distribuiert, um mal wieder ein Fachwort einzubauen. Respekt. Und wir haben das gesehen, Steffi und ich, und wir haben ja auch beobachtet die Kampagne, die sie davor hat mit einem Influencer-Testimonial, und das war, wie heißt er denn jetzt?
Jeremy Fragrance,
um das richtig Jeremy. Zu tun. Der Jeremy. So, und dann haben wir uns beim Abendessen neulich darüber unterhalten, was macht das denn eigentlich mit einer Marke, wenn ich so, sagen wir mal, wie beschreibt man das?
Ja, also ich würde sagen, also zum Ersten, ich habe erstmal Respekt dafür, dass man sich konzeptionell sowas überlegt. Ne?
Ich glaube, erstmal das Positive sagen. Sorry, Steffi, ich habe es auch
völlig
vergessen.
Ich bin ja so schlecht. Meine ich auch wirklich ernst. Ne? Also ich habe schon deutlich schlechtere Kampagnen gesehen.
Ja, so. Das in jedem Fall.
Ne? So, dass man muss das ja erstmal so schaffen, dass sowas auch in Anführungszeichen trotzdem viral geht ein Stück weit. Jetzt mal losgelöst davon, dass da auch wahnsinnig viel eingekauft ist, bestimmt, ohne es zu wissen.
Und dass man die Kampagne im Unternehmen durchkriegt. Wir wissen ja, richtig. Aldi Nord tickt ein bisschen anders als Aldi Süd. So, ne, die sind gerne mal ein bisschen frecher, frischer, freier bei Aldi Nord. Aber ich finde also auch allerhöchsten Respekt dafür bei Alexander Markus als auch bei Jeremy Fragrance, dass sie das überhaupt durchgekriegt haben. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit.
Genau, sind jetzt ja nicht Charaktere, die nicht anecken. Ne? Also deswegen dafür schon mal Respekt, weil diese weichgewaschene Kampagne, ehrlich gesagt, auch ganz schlimm. Ne? Ganz schlimm. Ja. So. Aber es gibt durchaus auch, da gebe ich dir total recht, eine andere Seite der Medaille. Und die ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es beliebig nennen würde. Also es ist auf jeden Fall, also normalerweise, das zumindest sagen wir, wenn wir jetzt eine Marke beraten, gibt es eine Markenidentität. Und auf Basis dieser Markenidentität entscheidet man sich für gewisse Ambassador-Testimonials, you name it.
Ja. Die müssen halt passen zu den Markenwerten und zu den Attributen, die ich für mich definiere, und auch zu den Themen, über die ich sprechen möchte. Und wir beobachten halt total häufig, dass wir viel Arbeit irgendwie investieren, in die Definition und auch in diesen Rahmen zu stecken, auf dem sich das ganze Unternehmen einigen kann und sagen kann, das sind die Themen, über die wollen wir proaktiv sprechen, weil sie entsprechen unseren Werten. Und dazu möchten wir uns auch proaktiv in einem redaktionellen Rahmen in Form von Kampagnen oder Hub-Content oder Blog-Content oder wie auch immer äußern. Und es gibt aber auch Themen, da sind wir eher zurückhaltend. Also wir können uns dazu äußern, wenn man uns fragt, aber wir würden das nicht proaktiv posten, ob das jetzt politische Themen sind, religiöse, zur Sexualität oder so. Da sagen auch viele Marken, nee, da fühlen wir uns gar nicht mit wohl. Und wir wollen uns auch, jetzt als Beispiel nur, wir wollen uns auch gar nicht zum Thema Pride zum Beispiel äußern, weil wir leben das hier, das ist Teil unserer Identität, aber wir empfinden das nicht als notwendig, da jetzt einmal irgendwie einen Monat lang alles regenbogenmäßig anzustreichen. Das finden wir lächerlich. Dann gibt es dann wiederum so Exemplare teilweise, die gehen dann hin und vergessen diesen ganzen Teil der Markenidentität, so Themen, Werte, Haltung, ne, wie stehen wir zu welchen Themen, und dann kommen die halt mit irgendwelchen Influencern an, die da null zu passen. So, ich glaube, die Botschaft, was man vielleicht ausnahmsweise mal lernen kann in diesem Podcast ist, also wenn ich für mich definiert habe, wie meine Marke ist, wie mein Fundament ist, was für Themen ich bespreche, welche Haltung ich habe, wozu ich mich nicht äußere, was absolute No-Gos sind, dann muss ich genau die gleichen Kriterien an die Influencer anwenden und kann nicht aber einfach losgehen und so, weiß ich nicht, vogelfrei, ach, der hat 5 Millionen Follower auf TikTok, dann nehme ich den einfach. Der macht zwar nur Schrott, aber lass den nehmen, weil der hat viel Reichweite. Und das ist teilweise so, sagen wir mal, die intellektuelle Fehlleistung, die wir beobachten. Nicht, dass das jetzt im Fall von Aldi Nord so gemacht wurde, aber nur mal so ganz grundsätzlich.
Einfach nur, dass jetzt aufgekocht ist, so als Anlass.
Ja, genau. Ja. Aber dennoch auch Alexander Markus als auch Jeremy Fragrance. Oh Gott, ich kann diesen Namen auch gar nicht aussprechen. Das ist ja auch wirklich anstrengend. Ne? Bei Aldi Nord haben wir uns dazu Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit einer Marke oder was bedeutet das für eine Marke, wenn ich Testimonials oder Influencer auswähle, die eigentlich keine Botschaft oder keinen Wert transportieren, die eigentlich nur fürs Entertainment und die Reichweite stehen.
Genau, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also das, was du und ich jetzt beschreiben, das sind ja wirklich langfristig angelegte Influencer Relations, ne? Dass man sagt, die Person, der Influencer, Ambassador, whatever, steht für das Thema, für den Wert und der deckt sich mit unseren Werten und mit unserem Thema. Deswegen ist der für uns langfristig relevant. Ich glaube,
das würden wir auch immer empfehlen, ne? Also es gibt mit Sicherheit Kampagnenformate, da kann das mal passen, dass man sehr kurzfristig mit einem Influencer oder nur für eine sehr kurze Zeit arbeitet, weil man sagt, wir wollen die Reichweite pushen. Aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, korrigiere mich, Steffi, wenn du es jetzt anders siehst, aber eher bei der Theorie, dass es für eine Marke als auch für einen Influencer wertschöpfender und sinnvoller ist, eine langfristige Kooperation miteinander einzugehen.
Definitiv. Ich glaube, jetzt in dem Beispiel und wie gesagt auch in ganz vielen anderen, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist halt das oberste Ziel halt wirklich weniger. Wir wollen, dass der Wert XY gestärkt wird von unserer Marke oder das Thema, sondern halt wahrscheinlich, ohne da irgendwelche Infos zu haben, dass wir einfach für diese Kampagne, die Jeremy Fragrance war ja auch zu einer bestimmten Kampagne, da ging es ja um diesen Geruch vom Brot.
Ja, da ging es um die regionalen Bäcker, glaube ich, ne?
Genau, ne? Also deswegen, man kann ja auch sagen, inhaltlich nicht dumm gewählt, ne? Weil die Brücke zum Thema Parfum, Gerüche, ne, hat ja existiert. Es war ja nicht komplett random.
Nee.
Genau wie jetzt hier dieses Papaya-Lied existiert hat. Aber man fragt sich halt trotzdem, vielleicht aber auch nur, und das finde ich auch einen interessanten Punkt, als verkopfter Marketingmensch, wie wir zwei es sind, ne, dass man sich denkt, boah, hä, was hat er jetzt mit Aldi Nord zu tun? Oder wie gesagt, auch bei 80.000 anderen Marken, was hat XY jetzt mit der Marke zu tun? Vielleicht denken das auch andere Leute gar nicht so, sondern die denken sich einfach nur, voll lustig das Lied. Und das finde ich wieder echt amüsant. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sein Sakko geht ja viral. Er hat ja in diesem Spot hat er so ein Aldi Nord Sakko an.
Laser. Ja, und Aldi Nord ist ja auch bekannt für ihre Limited Editions, also für ihre Kleidungslinie, die sie ja auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren vermarktet haben. Also das hängt schon irgendwie alles miteinander zusammen. Ja. Ne, nur ich stolper halt bei der Auswahl solcher Influencer immer, weil ich denke, okay, wahrscheinlich war irgendwie die Marschrichtung oder das Ziel des Ganzen, dass mal viral gehen. Wie können wir das anstellen? Also wie können wir jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen inhaltlichen Bezug herbekommen? Aber ne, auch Jeremy Fragrance zum damaligen Zeitpunkt, das war ja, glaube ich, vor seinem skandalösen Auftritt bei der OMR. Der war natürlich in aller Munde, der war auch in allen möglichen Formaten und bei Sky war er zwischendurch und alle haben sich natürlich auch über den ausgeschüttet, aber er ist leider sehr erfolgreich. Er hat sich das ja auch sehr fleißig erarbeitet. Habe ich das eigentlich in dem Podcast hier schon mal erzählt, dass ich den vor 10 Jahren getroffen habe, den Jeremy? Und da saßen wir uns gegenüber in Köln bei einem Social Media Stammtisch, da war er da. Und da hat er mich so gefragt, was ich denn so mache. Und ich habe ihn gefragt, was er denn so macht. Und er war schon damals sehr speziell, aber sehr unterhaltsam für mich zumindest. Und wir haben da gegessen und gesessen. Und er hat mir erzählt, dass er super gerne was mit Parfums machen möchte und dass er voll der Pro und Experte ist, was so Gerüche angeht. Und er will so mit YouTube das machen und da so richtig krass erfolgreich werden. Und ich so, boah, ja, ist klar, okay. Ja, weil er ist ja auch nicht mehr in der Boyband. Er war ja früher Sänger in einer Boyband. Ja, und er würde aber parallel jetzt auch noch an einem Energy Drink arbeiten. Den gab es auch tatsächlich. Der war aber, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, wie er sich das vorgestellt hat. Ich glaube,
er hat zu viel davon getrunken, ne? Das würde einiges erklären.
Ja, aber man muss sagen, er ist seiner Vision komplett treu geblieben und seinem Stil auch, weil er ist heute nicht anders, als er früher war. Und dahingehend kann man das wirklich nur anerkennen. Er hat sich das ja wirklich fleißig und unermüdlich erarbeitet. Man kann die Art und Weise in Frage stellen und auch nervig finden. Für mich ist es nichts, aber ich bin auch nicht seine Zielgruppe, denke ich. Mich interessieren Parfums ja auch überhaupt nicht. Aber dennoch hat er das geschafft. Trotzdem bin ich ein bisschen, sagen wir mal, zwiegespalten, was seine Person betrifft, in einem kommerziellen Sinne, wenn man so jemanden als Testimonial oder Influencer jetzt unabhängig von seinen Äußerungen anheuert, weil er für mich halt keine Botschaft und keine Werte hat. Also für mich ist es hohl. Alexander Markus ist ein großartiger Entertainer und wirklich wahnsinnig witzig. Ich lache auch jedes Mal bei den Liedern, aber der ist auch hohl. Da ist ja nichts, also in meiner Welt oder in unserer Vorstellung muss ja irgendwie immer eine Marke von den Influencer oder einem Testimonial profitieren und auch umgekehrt. Und in dem Fall jetzt, also zum Beispiel bei Alexander Markus, stellvertretend als für so viele Kampagnen, wo das passiert, frage ich mich, okay, was,
die Reichweite.
Also, wofür jetzt?
Es ist halt wirklich der Reichweitenfokus. Ich glaube, das ist es halt wirklich. Und wie gesagt, vielleicht war es ja auch gar nicht der Plan der Marke, davon einen besonderen Wert, den ich jetzt echt auch
bestimmt nicht benennen könnte,
irgendwie zu profitieren. Also man könnte ja sagen, viral ist es, so check, ob es halt wirklich zu der Marke, zu der Markenbildung, würde ich jetzt mal sagen, beiträgt. Da würde ich halt auch ein Fragezeichen dran machen wollen.
Genau. Und das ist so, wo ich sage, das könnte man als Überschrift dann mal nehmen, so Opportunismus und Hedonismus in der Markenführung. Also da wo es gerade günstig erscheint, das zu nutzen am Schopfer, aber dafür sämtliche Prinzipien und Werte über Bord zu schmeißen. Und auch das nur, was Laune und Lust macht in dem Moment. Das sind ja die beiden Eigenschaften, die zum Beispiel in so einer Kampagne, aber auch in anderen Kampagnen dann reingeschmissen werden. Und das finde ich halt schwierig. Ist jetzt keine schlechte Kampagne, ne? Nur das, um das klar zu machen. Ich habe mich da großartig amüsiert, als ich Patata Patata mir angeschaut habe. Ich habe mich auch über seinen Sakko gefreut. Und dann im nächsten Moment kam halt dieses wahnsinnig verkopfte Marketing-Ding in mein Hirn und dass ich sagte, oh fuck, aber wofür?
Das ist in der Tat auch die Frage, die man sich da irgendwie stellt. Also ja, ich würde sagen, so Ziel erreicht wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Aber für Marketingmenschen, die auch vielleicht einen strategischen Fokus haben, ich glaube, das ist manchmal auch so ein Strategieding.
Ja.
Uns fehlt da so ein bisschen der
die Substanz.
Die Substanz, ja.
Selbe übrigens bei den Elevator Boys.
Ja,
wofür
krass.
Stehen die Elevator Boys? Die haben einmal eine Kampagne zu Mobbing im Netz gemacht, da haben sie sich ja auf so einem roten Teppich irgendwie Klamotten vom Leib gerissen und dann stand da irgendwie so eine Botschaft drauf.
Man muss aber auch ein bisschen lachen.
Ja, wofür stehen die Elevator Boys?
Ja, für einen Aufzug. Es ist halt, also man muss halt wirklich sagen.
Ich meine, ich glaube, die meisten von denen, bis auf den einen, der ist ja irgendwie der kleinste, glaube ich, der arme Kerl, sind die ja alle Models geworden. Also drei von denen laufen ja wahnsinnig erfolgreich für große Designer.
Fashion Dude jetzt. Ja.
Ja, die sind so Fashion-Mashen-mäßig. Ja. Ich habe zum Beispiel auch absolut verstanden, als der riesengroße Relaunch von, was war es denn nochmal, Hugo Boss, Boss war.
Mhm.
War es Boss?
Ja.
Ja, war es Boss. Es war Boss. Mhm. Da hat das ja total Sinn gemacht. Ne, die haben eine mega Reichweite, die sind absolut fashionable, die sehen gut aus, die laufen für große Designermarken, da war das irgendwie ein Fit. Aber ansonsten wäre ich jetzt irgendwie bei einer Marke und jemand sagt, naja, lass die Elevator Boys buchen. Da würde ich auch wieder fragen, warum?
Ja, weißt du, was mich nur gerade frage, wo wir so drüber sprechen? Mal jetzt ein Beispiel. Die Aufgabe ist, unsere Obst- und Gemüseabteilung struggelt so ein bisschen, ne? Brauchen mal so ein bisschen Reichweite auf dem Thema. Wie gesagt, auch jetzt losgelöst von Aldi, scheißegal. So, und dann würden wir uns ja so denken, ja, wer könnte denn authentisch was sagen zum Thema Obst und Gemüse? Jetzt mal sehr verkürzt, ne?
Ja.
Und dann würden wir sagen, ja, mal als Beispiel Judith Rakers.
Ja.
So. Die hat ja ihren Selbstversorger-Bauernhof, da Saaten, die sie anbietet und verkauft. So. Da würde man ja sagen, ja, das ist ein Fit. Ein thematischer Fit. Und die hat auch wirklich eine hohe Reichweite auf diversen Kanälen, hat sie auch einen eigenen Vertriebskanal aufgebaut, hieß das Ananas. Nichtsdestotrotz muss man ja so ehrlich sein, dann muss man sich schon ein sehr, sehr cooles Konzept überlegen, dass sowas auch viral geht, weil es halt nicht dieser Überraschungs-Entertainment-Faktor ist.
Nee, ne,
wie
wir es ist nicht wirklich sexy.
So. Es ist nicht sexy, ne? Es ist halt wahnsinnig authentisch, das definitiv. Ja. Und es steigert die Kredibilität des Ladens und so weiter und so fort. Aber ist jetzt nichts, was man teilt, muss man schon so sagen.
Ist klar. Also ich glaube, es zahlt dann tatsächlich mehr aufs Image und die Marke generell komplett. Von Aldi Nord ein, dass du sagst, okay, mit dieser Marke kann ich Spaß haben. Mhm. Ob sich das in irgendeiner Form messbar in die Abverkäufe im Gemüse- und Obstsegment niederschlägt, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube auch nicht, dass die Kampagne irgendeine Mechanik hat, die messbar macht, ob die Leute da durch Alexander Markus mehr Patatas kaufen.
Aber ich würde es sehr feiern, wenn das Sakko bald in den Laden kommt. Ich liebe sowas. Wenn eine Begierde organisch entsteht, also nativ, und das dann später aufgelöst wird, das lässt mein Herz ein bisschen schneller schlagen.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht schaffen sie es ja. Ich weiß, die Lieferketten, die sind lang.
Ja.
Vielleicht kommt es nächstes Jahr auf den Markt. Vielleicht waren sie aber auch so schlau und haben das alles schon produzieren lassen. Who knows?
Ja, das wäre zumindest mal, das vielleicht nur so ein kleiner Exkurs, weil ich letztens bei LinkedIn mit jemandem drüber gesprochen habe. Das ist, finde ich, was, da könnten Abteilungen in einem Unternehmen noch so viel voneinander lernen, beziehungsweise da liegt noch so viel Potenzial, dass diese Abteilungen, ne, also sowas wie Einkauf, Marketing, Produktentwicklung, einfach stärker zusammenarbeiten.
Ach, hör doch auf, Steffi, da müsste man sich ja aufeinander einlassen. Da könnte man ja auch gar keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Da wäre man ja gar nicht mehr in Konkurrenz und könnte sagen, was die ja im Marketing wieder gemacht haben.
Ja, Also ich habe meinen Nachbarn mal gefragt, der versteht die Kampagne auch gar nicht.
Nein, nein, das ist ja dieses berühmte Silos aufbrechen. Aber Silos aufbrechen ist total unpopulär in großen Konzernstrukturen. Da hat ja gar keiner Bock drauf. Da gibt es den Vertrieb, die Unternehmenskommunikation, da gibt es digitales Marketing, Out-of-Home-Marketing, es gibt Classical TV und dann gibt es diese komischen, lausigen Hunde von Social Media.
Was die machen damit die eigentlich den ganzen Tag?
Bunten Bildchen.
Ja.
Ja. Genau, das ist ja leider immer noch so. Ich finde das so witzig, wenn ich manchmal bei LinkedIn beschreibe, wie ich so Dinge wahrnehme oder wie sie auch stattfinden bei nicht gar nicht mal Kunden, aber in Unternehmen, bei Mittelständlern, bei Konzernen und die dann so antworten, hä, wovon redest du? Also bei meinen Kunden ist es gar nicht so, da ist alles so, wir arbeiten nur in Ex-Teams und es gibt keine Hierarchien und ich sage mir, ja, schön für dich, dann gehörst du zum 1% der Läden, wo das so gelebt wird. Aber sagen wir mal, im deutschen Mittelstand oder im Rückgrat unserer Wirtschaft wird das alles noch sehr, sehr anders gelebt.
Ich finde auch ich meine, wir schweifen, aber das kennt man ja auch, wenn man uns hier zuhört. Ich finde, dieser Anspruch auf keine Hierarchie, ne? Also ich frage mich immer, was soll das bringen? Ich rede jetzt nicht davon, dass man einen Dragoner oben braucht, der allen unten anschreit, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber dazwischen gibt's ja auch noch was. Also ich halte Hierarchien erstmal auch für nichts Schlechtes.
Nö, wenn die Prozesse gut sind. Also das eine ist ja die Aufbauorganisation, das andere ist die Ablauforganisation. Nur die meisten Unternehmen haben halt irgendwie verlernt, dass das eine zum anderen dazugehört und sehen das als zwei separate Elemente und bauen sich da so eine Pyramidenform irgendwie auf, in der die Informationsvermittlung auch gar nicht mehr funktioniert und die Abstimmung auch nicht und es nicht mehr flexibel genug ist, innerhalb der Abteilung miteinander auch hierarchieübergreifend zu arbeiten. Das ist ja ist ja Quatsch. Andererseits denke ich mir auch immer, einer, der nach Hierarchie schreit, das sind ganz in häufigsten Fällen eher die Leute, die, sagen wir mal, in den unteren Bereichen der Hierarchie
tätig sind
und weniger die oben tätig sind. Wenn es Leute sind, die im mittleren Management sind, die danach schreien, dann hat das auch häufig damit zu tun, dass die den Gedanken dann Verantwortung abgeben zu können, ganz attraktiv finden.
Ja,
also wenn es keine Hierarchien gibt, gibt es auch niemanden, der die Verantwortung
trägt. Hängen kannst.
Ja, ja, den du hängen kannst.
Ja.
Und das, ja, also ich meine, das ist ja sehr menschlich, wenn du sehr unter Druck stehst und sehr viel Verantwortung trägst, dann ist der Gedanke, dass sich sowas auflöst, ganz attraktiv.
Ja, ja. Ist wahrscheinlich wirklich so ein Perspektivending, ne? Also zum Beispiel die Personen, die jetzt eher operativ arbeiten, zum Beispiel, ich habe es auch noch, wie du sagst, noch nicht erlebt, dass die gesagt haben, boah, ich finde Hierarchien wirklich nicht gut. Weil das Ding ist ja letztendlich, das ist auch so ein Fantasiegebilde aus der LinkedIn-Bubble gefühlt, dass jeder immer sagt, oh, jeder kann für sich selbst entscheiden und möchte auch für sich selbst entscheiden.
Überhaupt nicht.
Das ist nicht so. Das ist nicht so.
Nein.
Super viele Leute sagen, ey Leute, kann hier irgendwer mal eine Entscheidung treffen? Ich weiß hier überhaupt nicht, was abgeht. Und das ist auch total menschlich und auch in Ordnung, weil der ist ja nun mal jetzt noch nicht CEO, sondern der ist halt Junior Marketing Manager, jetzt einfach mal beispielhaft. Ja. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn der die Anspruchshaltung hat, dass irgendwer halt jetzt mal die Entscheidung trifft, welches Tool genommen wird oder ich weiß nicht was.
Ja.
Das ist immer so eine keine Ahnung, so ein
Fantasiegebilde. Du kannst auch nicht immer alles demokratisch entscheiden, weil so kommst du nie zu Potte, es sei denn, du hast irgendwie automatisierte Prozesse oder total objektive Messgrößen und machst alles nur auf Basis von Daten. Aber zum Beispiel Markenführung, jetzt unser Brit, der funktioniert nicht ausschließlich auf Basis von Daten, sondern du brauchst auch eine tiefe Marktkenntnis und ein gutes Bauchgefühl manchmal. Du musst dieses Bauchgefühl natürlich validieren können. Ja, und es muss sich auch beweisen und es muss sich niederschlagen, entweder in Abverkäufen oder in den Messdaten oder Brand Uplift oder was auch immer. Trotzdem brauchst du eine persönliche Erfahrung, um Entscheidungen zu treffen und auch so dein Klüngel und deine Fründe irgendwo, damit die Sachen laufen. Also rein mit objektiven Instanzen kannst du nicht arbeiten und deswegen funktioniert auch es komplett hierarchielos nicht. Man kann sich das Label zwar draufschreiben, aber am Ende gibt es meistens immer einen, der dann die Entscheidung trifft und auch den
Gott
Kopf
sei
verhält.
Dank.
Und es gibt ja unterschiedliche Sorten von Menschen. Ich meine, wir lernen ja beide kennen, wenn wir in die Unternehmen reingehen. Es gibt diejenigen, die sind unwahrscheinlich gut intrinsisch motiviert und auch super gut selbst organisiert. Die kannst du auch laufen lassen. Wenn du weißt, denen gibst du einen Auftrag, dann machen die das, die holen sich die richtigen Informationen, die können selber Informationen vermitteln, sich abstimmen und kommen dann wieder zu dir, wenn sie eine Freigabe brauchen oder ein Feedback brauchen und du kannst damit einfach arbeiten. Und dann gibt es aber Menschen, die müssen ganz eng geführt werden. Richtig. Und nicht, weil die doof sind oder so, sondern weil die weil die vielleicht ein Stück weit sich noch nicht so ganz gefunden haben, auch fachlich sich noch nicht gefunden haben oder einfach noch sehr jung sind und gar nicht genau wissen und verstehen, wie funktioniert hier so ein Ablauf? Also ne, auch gerade Konzern ist so wahnsinnig politisch und du musst mal so aufpassen, wem du was sagst. Das hat auch wieder was mit den Hierarchien zu tun, ist ja auch egal. Aber die kannst du nicht einfach alleine laufen lassen, weil die kommen dann entweder nie wieder oder die kommen andauernd an. Und so funktioniert das halt irgendwie auch nicht. Und ich glaube zu verstehen, dass es verschiedene Arten von Menschen gibt, die unterschiedliche Art und Weisen haben zu arbeiten oder halt auch nicht zu arbeiten. Das habe ich auch schon erlebt, dass es Menschen gibt, die machen es sich in bestimmten Strukturen unwahrscheinlich bequem. Richtig. Und lehnen sich zurück und sind so Mitläufer. Die haben sich wahrscheinlich früher in der Schule auch in so eine Gruppenarbeit gesetzt und nichts gemacht, aber dann irgendwie ihre Unterschrift unters Referat
gesetzt. Am Ende standen
gesetzt.
Sie mit dem Namen drunter, ja, genau.
Ja, und dann die Note mitkassiert. Die habe ich ja immer schon gehasst, aber gut.
Ja.
Ich meine, wir beide gehören ja auch zu den fleißigen Bienen, die immer wie die Blöden da die Arbeit gemacht haben und die Trittbrettfahrer da mitgenommen haben. Selber
ich
war, schuld.
Ich war immer die, man mag mich jetzt hassen, aber gut, das wissen wir eh. Die dann in die Bahn eingestiegen, also ich war ja so ein KVB-Kind, ne, für alle Nicht-Kölner, das ist die Bahn in Köln, die nie kommt, ne?
Kölner Verkehrsbetriebe, die nie fahren, so.
Richtig, genau. Und ich war dann diejenige, die dann mit ihrem For You-Ranzen damals noch in die Bahn kam und dann wurden erstmal meine Hefte verteilt.
So. Damit alle abschreiben konnten.
Richtig, genau. Ich fand es aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Sollten sie halt abschreiben, juckt mich ja auch nicht.
Macht ja meine Note nicht schlechter. Was ich ganz interessant fand, bei mir haben sie auch nicht häufig abgeschrieben, insbesondere nicht im Deutschunterricht, weil ich war in Deutsch ganz gut und wenn es um Dichten oder Kurzgeschichten ging, das wäre ja irgendwie ziemlich dämlich gewesen, bei mir abzuschreiben, weil dann hätte man ja nochmal die gleiche Geschichte gehabt. Und ich habe halt auch immer so seitenweise geschrieben, so mega lang.
Ja, ich auch, immer.
Aber es gab auch Leute, die wollten bei mir im Kunstunterricht abzeichnen. Und das macht ja nun wirklich gar keinen Sinn. Kannst du mir mal dein Bild hier hinlegen? Ich weiß nicht, was ich malen soll. Und ich so, hä?
Frau Lehrerin, haben Sie so ein Backpapier?
Dass ich gleich abpausen kann. Ja, das ist auch einige Male passiert. Und da, also Mathehausaufgaben abschreiben. Total gebongt. Ich glaube, so bin ich auch nur durch die Schule gekommen.
1000%. Also es war halt wirklich, stell dir einfach mal vor, das hat mich letztens noch gedacht, ne? Auch bei sowas wie Zusammenfassen von Texten. Wie geil ist das live, wenn du eine KI hast wie OpenAI, also ChatGPT, und du gibst die Scheiße ein und kriegst innerhalb von 2 Sekunden das Ergebnis, wo wir wirklich unseren Kopf zermalend über dem Schreibtisch gehockt haben von 16 bis 19 Uhr, weil du kamst ja erst um 16 Uhr von der Schule, weil da noch Schwimmen war, ja. Und dann hast du dann auch 3 Stunden gehockt, diese Nacherzählung hinzuschreiben.
Ja.
Das muss doch so geil sein. Du gibst die Matheaufgabe, die Sachaufgabe, das muss ich jetzt übrigens wirklich
sagen.
Ja,
aber Steffi, ganz wichtig, Schule ist ja nicht dafür da, damit du lernst, wie Ergebnisse zustande kommen, sondern damit du den Prozess lernst, Dinge zu erstellen. So, und da muss ich halt leider, du sollst ja auch nicht Mathe lernen. Du sollst lernen, wie du an den Dingen verzweifelst und trotzdem durch die Schule kommst.
Ja, aber das, also ich finde ja Schule, also mal ein Beispiel, spreche jetzt von mir selbst.
Warum reden wir jetzt eigentlich über Schule? Was ist jetzt
wir schweifen
los?
Halt ab. Wir haben auch nur noch ein Thema auf der Agenda. Komm, das kriegen wir.
Wir haben 2 Themen noch auf der Agenda. Ein richtig trauriges und ein richtig kurioses.
Okay, ich beim mich. Also pass auf. Es gibt ja durchaus Leute, die haben eine Rechenschwäche, ne? Oder halt auch eine Rechtschreibschwäche. Ist ja scheißegal. Ich nehme jetzt mal die Rechenschwäche. Mhm. So. Und, dann wirst du ja in der Schule einfach mehrmals in der Woche, in meinem Fall sogar noch samstags, damit konfrontiert, dass du es einfach nicht kannst. Egal, wie viel du lernst, egal, du kannst 8 Stunden Nachhilfe haben, es tut sich nichts hier oben. Es wirkt wahnsinnig unlogisch. Wenn ich früher Sachaufgaben gelesen habe, dann hat sich das wie folgt angehört. 4 Kühe stehen auf einer lilanen Wiese. Wie heißt die Tochter der Kuh übermorgen? So hat sich das für mich angehört. Und das hat sich ja auch nicht geändert. Und ich finde das einfach so unlogisch. Ich musste dann Mathe mit ins Abi nehmen. Obwohl ich A, nicht davon profitiere, heute jemand ein Integral berechnet. Vielleicht ist es bei dir anders.
Nicht?
Nee, gar nicht mal so stark.
Also ich habe von Bruchrechnen, glaube ich, profitiert. Prozente und Bruchrechnen, ein bisschen Statistik, aber gut, das war erst im Studium.
Dreisatz würde ich auch noch sagen, war okay. Alles, was danach kam, habe ich heute nicht mehr gebraucht. Und es hat mir auch im Prozess nichts gebracht, außer maximale Frustration und einen geringen Selbstwert.
Ja.
Und da sehe ich den Sinn nicht.
Weißt du, Steffi, aber ich glaube, das Problem ist, du hast nicht ausreichend an dich selbst geglaubt.
Ja, das
wird
sein.
Wenn du ganz fest daran glaubst, dann schaffst du die Sachen auch alle.
Das stimmt. Bei der Sachaufgabe, ich werde euch das Ergebnis einfach von dieser tollen Aufgabe später noch mitteilen. Nee.
Also ich bin, glaube ich, durch die 13 Schuljahre, mit einer 4 minus bis 5 in Mathe rumgekommen. Ich habe das alles immer aufgewogen durch die wahnsinnskrassen Leistungsfächer wie Sport, Kunst, Philosophie, Religion, Deutsch und Englisch. Manchmal auch Geschichte. Aber auch alles, was naturwissenschaftlich war, wie Biochemie, Physik, also da hätte sie
Physik hatte ich eine 6. Können.
Also ich hatte eine 1, weil ich ein schönes Heft hatte.
Ich hatte in den Klassenarbeiten eine 6, aber ich hatte damals schon einen Gedanken, wie man das System ausdribbeln kann. Und zwar, wenn ich mündlich auf eine 1 komme, dann kriege ich eine 3.
Hast du dich andauernd gemeldet?
Ich habe mich andauernd gemeldet bei jeder Bumsfrage, die der gestellt hat. A, weil ich wusste, ich muss auf die 1 kommen, auf die 3 zu kommen. Und weil ich einfach dachte, lass es einfach schneller vorbeigehen. Ich glaube, es wird einfach schneller, wenn man...
Ich mach mit. Ja, ich helfe dir, da geht die Stunde schneller vorbei. Ey, aber ich habe jetzt eine ganz gute Überleitung gefunden. Du hast ja gerade davon gesprochen, wie du in die S-Bahn eingestiegen bist und deine Hefte verteilt hast, damit andere abschreiben können. Mhm. Einer anderen Person wurde in den letzten Wochen vorgeworfen, sie hätte auch abgeschrieben. Und jetzt kommen wir zu dem etwas traurigeren Thema. Ja. Aber keine Sorge, danach gibt's wieder ein lustiges Thema. Ja, also wir müssen jetzt einmal kurz gemeinsam durch das Tal, was auch wirklich nicht so wirklich funny ist. Nee. Auch wenn jetzt die Überleitung ein bisschen holprig ist. Aber es geht um die Vize-Chefredakteurin der SZ, Alexandra Föderl-Schmidt, die, jetzt muss man sagen, falscherweise beschuldigt wurde, Teile ihrer Dissertation abgeschrieben oder irgendwie gepimpt zu haben.
Die Quellenverweise nicht richtig gesetzt
haben. Die Quellenverweise, genau. Und dafür extrem stark angegangen wurde. Ist sie zurückgetreten?
Ich glaube ja. Also ich gucke es gleich nochmal nach. Aber ich meine ja. Ehrlich gesagt, auch alles andere wäre nicht haltbar. Also.
Nee, genau. Also wurde, Steffi, wie waren nochmal die Hintergründe? Wer hat die Prüfung der Doktorarbeit in Auftrag gegeben und wer hat es durchgeführt und stand letzten Endes dann, wer stand dahinter?
Ja, das ist in der Tat eine sehr relevante Frage. Also ich beziehe mich jetzt hier auf einen Artikel vom Spiegel, der ist auch am besten recherchiert zu dem Thema, vom 9.2. So, und ich greife jetzt mal so ein bisschen vorweg. An diesem vergangenen Montag, das heißt in der ersten Februarwoche, war bekannt geworden, dass sich Föderl-Schmidt, diese benannte Vize-Chefredakteurin, sich vorübergehend aus dem Tagesgeschäft der Süddeutschen Zeitung zurückziehen wolle, weil es zuvor neue Vorwürfe seitens, und jetzt wird's interessant, seitens des österreichischen Plagiatsgutachters Stefan Weber sind bekannt geworden. Demnach habe die Journalistin in ihrer Dissertation Quellennachweise nicht klar gekennzeichnet. Das war das, was wir gerade gesagt haben. Jetzt wird's sehr interessant. Finanziert wurden die Recherchen von dem rechtspopulistischen Medium Nios, das ein entsprechendes Gutachten bereits im vergangenen Dezember in Auftrag gegeben hatte, wie sie später herausstellte. Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wer Nios ist.
Nios ist das neue Medium, Outlet, weiß ich nicht, Schimpfplattform von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bild-Chefredakteur, der dann ja gechast wurde aufgrund diverser Verfehlungen. Und der sich jetzt so Fox News-mäßig auf Twitter und YouTube auslässt.
Telegram,
sagen wir mal so, sehr deutliche Worte findet, aber halt, weil es Julian Reichelt ist und weil Julian Reichelt, glaube ich, ganz viele persönliche Fäden mit anderen Menschen hat, auch zu Mitteln und Rhetoriken greift, die sehr, sehr fragwürdig sind und durchaus eine Tendenz in den Rechtspopulismus haben. Ich würde ihn nicht als rein Rechtspopulist bezeichnen.
Könnte ich gar nicht, weil ich dafür gar nicht so viel von ihm weiß, aber er ist auf jeden Fall eine schwierige Person. Ich
glaube, das kann man sagen. Und er tätigt dann einfach teilweise Äußerungen, wo man sagt, weiß ich jetzt nicht, ob das der deutschen Medienlandschaft und dem Journalismus so gut tut. Wirklich weiterhilft. Ja, genau. So, vielleicht lässt sich vermuten, dass Herr Reichelt und, weiß ich nicht, wäre jetzt einfach nur eine Vermutung, und Frau Föderl-Schmidt in irgendeiner Form aneinander geraten sind und der sich gedacht hat, so, die Olle mache ich fertig. Und hat dann mal ihre Dissertation prüfen lassen, wo halt eben dieser österreichische Dude zu dem Schluss gekommen ist, das stimmt irgendwas nicht. Richtig. Losgetreten wurde damit eine wirkliche
Hetzjagd.
Ja, doch, eine Kampagne so gegen diese Frau, die tragischerweise darin endete, dass sie offensichtlich so verzweifelt war, nicht nur zurückzutreten oder sich zurückzuziehen, sondern, das vermuten wir jetzt, weil es wurde da aus journalistisch-ethischen Gründen nicht darüber berichtet, die Entscheidung getroffen hatte, wohl ihr Leben zu beenden, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat.
Also sie war ja plötzlich weg, ne?
Sie war einfach verschwunden.
Genau, sie galt als vermisst, und man hat dann irgendwann, meine ich, ihr Auto auch gefunden. Ich erinnere mich auch an irgendwas, was in einem Abschiedsbrief nahe kam. Und dann hat man nach x Stunden, ich meine sogar Tagen, die Frau, Gott sei Dank, es war wirklich, also ich fand das ganz schlimm, diese Geschichte, lebend unter der Innbrücke gefunden, lebend, wie gesagt, Gott sei Dank. Ja. Die Frau war stark unterkühlt und ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. So, und jetzt mal neben der persönlichen Tragik, die definitiv existiert, und ich finde es auch irgendwie komisch, jetzt mal abseits von der von dem journalistischen Moralkodex, dass man über bestimmte Dinge nicht berichtet, finde ich es komisch, dass über sowas dann nicht berichtet wird in einem großen Ausmaß, weil, und das ist ja nochmal der Anlass jetzt, ja wirklich rauskam, dass sie den Doktortitel behalten kann. Ne? Das heißt, offensichtlich,
weil ihre Doktorarbeit einwandfrei war.
Genau, weil ihre Doktorarbeit einwandfrei war. Und das wollten wir jetzt ja einfach nur nochmal zum Anlass nehmen, um über dieses Thema öffentlich gelyncht werden zu sprechen.
Medial gelyncht werden.
Medial, ja. Genau, ganz, ganz ja. Wichtig. Weil wir halt wirklich der Meinung sind, also ob jemand etwas getan hat, und das sind ja teilweise schlimme Vorwürfe, teilweise weniger schlimme Vorwürfe, dafür gibt's ja Gott sei Dank sowas wie Gerichte.
Ne? Ja.
So. Und heutzutage, und das auch schon seit längerer Zeit, wird in den sozialen Medien ja gefühlt, schwingt sich ja jeder zum Richter auf, ne, weil das ja alles weiße Westen sind. Wir sind ja nur von tollen, einwandfreien Menschen umgeben, ist ja schon mal klasse. Naja, auf jeden Fall werden ja dann Menschen in einem Ausmaß gelyncht, dass man, also dass ich sie verstehen könnte, wenn sie danach sagen, so, ich kann nicht mehr, ich sehe keinen Sinn mehr. Und ich glaube, das ist in der Sekunde vielen Menschen, wie gesagt, losgelöst davon, was die veranstaltet haben. Fink Liemann war da auch so ein Beispiel, ne? Da wird über Leute nicht nur hergezogen, sondern die werden bedroht. Die Familien kriegen Hasstiraden und Hassnachrichten.
Die kommen zu den Häusern, die Leute.
Die kommen zu den Häusern. Und ich finde, wie gesagt, losgelöst von allem, das hat Ausmaße angenommen, dass sich so eine Frau, die eine übrigens einwandfreie Doktorarbeit auch geschrieben hat, jetzt mal losgelöst davon, gezwungen sieht, sich irgendwie rauszuziehen und ihr Leben in Frage zu stellen. Das zumindest war die These. Das ist doch eine Katastrophe.
Und stell dir mal vor, sie wäre erfolgreich gewesen, mit was auch immer sie sich da angetan hat. Es gibt ja gar keine Details darüber, was genau passiert ist, zwischen dem, sie stellt ihr Auto ab und sie wird gefunden unter einer Brücke. Aber wäre die Frau in irgendeiner Weise ums Leben gekommen, hätte Julian Reichelt oder wer auch immer bei NEOS das in Auftrag gegeben hat, einfach auf Basis von nichts.
Ja.
Ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und das musst du dir mal reinziehen. Und das ist genau der Fall mit auch Kascha Lehnhardt, der Ex-Freundin von Jerome Boateng, Luke Mockridge, Finn Kliemann und wer noch
Kachelmann.
Alles dazu? Kachelmann. Also dieses, und dafür muss ich sagen, da offenbart oder da offenbaren die sozialen Medien die
den
Abgründe
Abgrund.
Des Menschen wirklich. Jeder, der befähigt ist durch einen Internetzugang, ein Device und eine Tastatur, hat ja die Möglichkeit, sich zu äußern und tut das dann also auf eine so teilweise hässliche und widerwärtige Art und Weise. Man kann ja Menschen nicht mögen. Man kann auch vermuten, dass das alles so ist, wie es berichtet wird. Man kann auch sagen, boah, wenn das wirklich so war, finde ich das wirklich furchtbar. Das kann man ja alles sagen. Aber das wird ja nicht gesagt, sondern da wird ja wirklich der letzte Rotz aus der tiefschwarzen Seele offensichtlich rausgeholt. Die eigenen Frustrationen, die eigene Wut über sich selber, über die eigenen Verfehlungen und auf die andere Seite projiziert wie so ein Outlet. Und da denke ich mir manchmal, Mann, echt Werner oder Magdalena oder wer auch immer.
Bienchen Gabi 23. Und die heißen dann so Bienchen 23.
Bienchen 23 und Toni 78. Geht Sport machen. Weiß ich nicht, habt GV oder tut sonst irgendetwas, was euch mental so beansprucht oder euch ausschaltet, aber geht doch nicht anderen Leuten auf den Sack.
Nee, meine Oma hat immer gesagt, Jon in der Jade schöckele.
Jeden Garten schaukeln.
Ja.
Ja, richtig. Aber genau das ist es doch.
Das würde man denen doch gerne sagen, weil, ja, also, ich finde, da kommen
ja, auch... Ja, oder geht zu diesen Vertriebsleuten oder abonniert Bianca Heinicke und lasst euch das zum Thema Bewusstsein und Veganismus erzählen, dass eure Synapsen mal wieder gerade funken. Aber macht doch nicht sowas. Also es ist wirklich tragisch. Es ist ja wirklich schlimm. Aber ich muss da so drüber lachen manchmal.
Weil ja, es auch so kurios ist. Ja, auch so kurios. Ich denke mir halt auch immer, dahinter steht ja der Gedanke beziehungsweise das Bewusstsein, um Bianca Heinicke zu zitieren, dass man auch alles weiß. Das finde ich ja so komisch. Also du, indem du dann halt so schreibst, boah, was für ein asozialer, was weiß ich nicht, was da benannt wird, das setzt ja voraus, dass du alles von dieser Causa weißt. Ich weiß gar nicht, wer kommt auf den Gedanken, dass man auch jetzt bei der, ob das jetzt bei Kasia Lehnhardt ist oder bei anderen Fällen, also ich meine, nicht umsonst haben diese zwei Journalistinnen, diese im Spiegel, bei diesem Spiegel-Podcast, ja Monate Minimum, wenn nicht sogar Jahre recherchiert. Und der Heinz Dieter, der denkt, weil er einen Bildartikel gelesen hat, er könnte das ja auch. Ne? Er wüsste das auch.
Das sind ja auch so Leute, die schreiben dann auch wirklich so furchtbare Sachen wie, geh dich erhängen oder solche was, bring dich um.
Sofort anzeigen. So,
es sind Worte, die kämen mir weder auf der Tastatur noch im realen Leben jemals über die Lippen. Und ich glaube, das sind einfach Menschen, die wollen sowas mal aussprechen. Die haben so eine Wut in sich.
Ja, so ein Ventil.
Ja. Das ist ja auch so ein krasser Grenzübertritt, so eine Grenzüberschreitung im Zwischenmenschlichen. Also, dass du das denkst, eine Sache, gebongt. Wir alle haben sehr weirde, eigenartige, dunkle Gedanken, so ist der Mensch. Aber das zu sagen, ja, das ist wirklich, es gibt ja diesen Scherz, oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, du hast das jetzt laut gesagt oder reingetippt. Manche sind ja auch so wahnsinnig dämlich und machen das da mit Klarnamen und Klarprofil und verstecken sich noch nicht mal hinter der Anonymität ihrer Tastatur. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Ich meine, du kannst die Menschen dann wenigstens anzeigen, das ist ja strafrechtlich relevant.
Ja, Gott sei Dank.
Aber es ist auch einfacher geworden.
Das ist schon mal was Gutes.
Drauf kommen und was in irgendwelchen Köpfen von irgendwelchen vermeintlichen Journalisten bei News vorgeht, die sich denken, boah, lass mal da richtig einen reinwürgen. Das ist für mich wirklich auch sehr fragwürdig. Aber um jetzt zum letzten Thema zu kommen, und um wieder so ein bisschen heitere Gelassenheit in diesen Podcast reinzubringen, ne? Wir wissen ja, das Erfolgsrezept eines jeden Podcasts ist ein bisschen Verdrießlichkeit und ein bisschen Fröhlichkeit, möchten wir gerne über unsere 20.000 demnächst neuen Nachbarn sprechen.
Richtig.
Und Zuzüglinge, die sehr grau und sehr groß sind und zwei Stoßzähne in den meisten Fällen noch haben, nämlich wenn es nach Botswana geht oder dem botswanischen Präsidenten, wie heißt er jetzt nochmal, Masisi, haben wir bald 20.000 Elefanten in Deutschland.
Ja, vielleicht könntest du mal, weil du das gerade eben schon mir so gut als Recap mitgegeben hast, nochmal so kurz umreißen, um was es genau geht.
Ja, also unsere hiesige Umweltministerin Steffi Lemke, die hatte sich irgendwie gedacht, sie müsste sich jetzt mal zu irgendeinem Thema positionieren und hat dann geäußert, sie würde gerne die Einfuhrbedingungen von Trophäen, also Jagdtrophäen, strenger regulieren. Vorgeschichte ist, im Jahre 2022 hatte sich die Weltengemeinschaft darüber geeinigt, man müsste weltweit mehr Naturschutzgebiete eröffnen oder ausschreiben oder wie auch immer, Länder verpflichten, dass sie mehr Flächen für Naturschutzgebiete reservieren. Insbesondere in Afrika dachte man sich irgendwie so, oh, die haben jetzt so viel Platz, die müssen wirklich noch mal mehr und Botswana insbesondere. Witzigerweise sehen aber die Industriestaaten für sich selber diese Notwendigkeit nicht. Also man hat die Ziele hier noch nicht erreicht, während man bei den afrikanischen Ländern und Staaten dann doch genauer hinguckt. Das ist die Vorgeschichte. So, und Frau Lemke meinte dann, sie müsste sich jetzt noch mal äußern und einen Punkt machen zum Thema Trophäenhandel oder Einfuhr von Jagdtrophäen. Und hatte dann in dem Zuge geäußert, sie wolle das strenger regulieren. So, und der botswanische Präsident Masisi sagte dann, ja, das ist ja toll, was du dir da gedacht hast. Wir leben aber unter anderem auch von dieser Art des Tourismus, Jagdtourismus. Und wir haben ja einfach, wir haben 130.000 Elefanten. Wir haben die erfolgreich ausgewildert, neu gezüchtet, wie auch immer. Also die Population der Elefanten in Botswana hat sich erholt, das war ja der riesengroße Punkt, und hat sich aber auch vervielfacht. Und das Problem ist, also in Botswana scheinen Elefanten so einen Status zu haben wie Waschbären in Essen, sind einfach zu viele und gehen allen Menschen da auf den Sack, weil die machen relativ viele Schäden an und die Elefanten in dem Falle, die trampeln halt Infrastrukturen nieder, die reißen vieles nieder, reiben sich an irgendwelchen Bäumen und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ein Problem für die Bevölkerung, die da lebt. Deswegen hat der botswanische Präsident entschlossen, wenn wir schon dabei sind, 20.000 Elefanten zum Freischuss abzugeben. Und zwar nicht irgendwie zum Freischuss, sondern halt das eben mit einer ökonomischen Komponente zu verbinden und zu sagen, wir haben ja Jagdtourismus, das heißt reiche, weiße Europäer bezahlen sehr viel Geld dafür, dass sie mit einer Büchse auf dem Safariwagen durch die Gegend fahren und dann Elefanten abschießen und dann dürfen sie sich daneben knien und sagen, oh, ich bin ein starker Mann oder ich bin eine starke Frau. Ich habe einen Elefanten erledigt. Ich bin potent. Also, man kann jetzt Jagdtourismus finden, wie man will. Ich finde das schwierig, das Thema, aber wer bin ich, mir dazu eine Meinung zu machen?
Ja, würde auch eher sagen, abartig, also zumindest meiner Ansicht nach, ja.
Ja, genau. Andererseits haben wir hier in Deutschland auch eine verbreitete Tradition des Jägertums. Hier werden auch alle möglichen Sorten von Wild geschossen, ob es Dammwild ist, Wildschweine, weiß ich nicht.
Das stimmt aber ja auch nach einem Muster, ne? Also das finde ich, glaube ich, einen wichtigen Punkt, ne? So. Also das eine ist ja, dass man, finde ich, sagt, es gibt einfach zu viele davon und die richten halt Schäden an und deswegen müssen wir das irgendwie regulieren. So, ja. Da würde ich sagen, da muss jeder, der ein paar Gehirnzellen hat, irgendwie sagen, ja, nachvollziehbar. Was ich halt da wirklich schwierig finde, ist genau das, was du eben gesagt hast, nämlich da kommen ein paar dicke, reiche Europäer und finden das geil, zu sagen, boah, geil, ich darf jetzt einen Elefanten oder eine Antilope, whatever, abknallen und dann sich daneben zu setzen und das bei Instagram zu posten und sich wahnsinnig geil dabei vorzukommen, dass man ein Tier erlegt hat, finde ich abartig, weil das auch so, boah, da kommt's mir richtig hoch, das ist so alles, was ich widerlich finde an Menschen, ist so das in einer Nussschale.
Ja, aber in Deutschland, andererseits gibt es weiße Europäer, die fahren nach Afrika in irgendwelche Kinderhelfsdörfer und irgendwelche Schulen und lassen sich da posierend mit kleinen Kindern fotografieren, um all der Welt zu zeigen, wie unwahrscheinlich humanitär sie sind. Und sie nutzen diese kleinen Kinder, die keine Eltern mehr haben oder kriegsversehrt sind, um sich, weiß ich nicht, als die Gutmenschen schlechthin. Das finde ich persönlich zum Beispiel genauso abartig.
Ich auch, komplett. Also da würde ich um Gottes Willen keinen Unterschied machen, wenn nicht sogar das eine noch schlimmer ist als das andere, wo ich immer damit so ein bisschen vorsichtig bin. Nur in Deutschland ist es ja so, wenn du einen Jagdschein machst, ist zum einen ja wirklich eine Ausbildung. Ja. Und es ist ja dann klar geregelt, wie viele Tiere gibt es in einem Forstgebiet und wie viele darfst du erlegen. So, das ist ja relativ klar geregelt.
Ja, man muss dazu aber sagen, also von dem, was ich weiß, es gibt auch mehr oder minder regulierte Jagdgebiete oder Jagdtourismus in Afrika. Es gibt dann Reservate, wo das sehr, sehr streng gehandhabt wird. Also du musst quasi unter Beweis stellen oder irgendeine Form von Zertifizierung haben, dass die einfach klarstellt, dass du in der Lage bist, ein Tier auf möglichst, in Anführungsstrichen, humane Art und Weise zu töten. Weil wenn da einer hingeht und sagt, ja, ich kann das schon, und der kann halt nicht schießen, der kann nicht zielen, sondern verletzt die Tiere oder das Tier einfach nur und die haben einen ganz hohen oder schrecklichen Leidenskampf oder ein hohes Leiden und sterben qualvoll, ist auch nicht im Sinne vieler Reservate. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das nicht auch gibt, aber es gibt eine Regulation teilweise oder Regulierung dieses Jagdtourismus. Das macht es natürlich nicht viel besser, aber ich muss auch dazu sagen, ich war auch in so vielen deutschen Häusern, da hängt dann die Wildschweintrophäe und der Rothirsch und wer auch immer an der Wand. Ich denke, für afrikanische Verhältnisse wird es ähnlich sein. Also ob wir hier einen Rothirsch knallen oder die da Nashorn oder einen Elefanten, ey, scheint wohl eine ähnliche Dimension zu sein. Auf jeden Fall, um auf das Thema zurückzukommen, da meinte halt Frau Lemke, sie müsste sich das so äußern, dass das ja gar nicht geht, dass man jetzt hier einfach 20.000, oder die Grünen sagten, dass man hier jetzt einfach 20.000 Elefanten abschießt und überhaupt, was soll das denn alles? Und sagte der Masisi, ja, das fände er jetzt schon ein bisschen arrogant und herablassend und das hätte doch durchaus rassistische und neokolonialistische Züge, was man hier von sich gäbe bei den Grünen. Und wenn sie das meinen, sie wüssten das alles besser, dann sollen doch Deutschland die 20.000 Elefanten nehmen. Das fand ich wiederum ganz lustig. Die Vorstellung, dass jetzt Frau Lemke bald so einen Elefanten in ihrem Vorgarten stehen hat und die hier halt durch die Gänge trampeln, weil wir klugen, weisen, edlen Deutschen, die Moral mit dem Löffel gefressen haben, alles besser wissen und meinen, wir müssen jetzt einem Land wie Botswana vorschreiben, wie sie ihre Dinge handeln.
So. Ja, ich glaub, das ist auch das, was ich auch super schwierig finde. Und das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel davon, dass Deutschland irgendwie immer denkt, sie wären smarter als alle anderen und könnten anderen auch sagen, was gut ist und was schlecht. Also ein Beispiel, keine Ahnung, ich gucke ja immer Markus Lanz, wie du weißt, und da war der Boss von Kick, kennt man vielleicht.
Kick, ja.
Genau, und der Patrick Zahn. Und der hat dann halt so ein bisschen berichtet, wo kommen die Sachen her, die man bei ihm kaufen kann und so weiter und so fort. Und dann kam es dazu, dass ein anderer Gast halt gesagt hat, ja, aber das ist ja menschenverachtend, wie die Sachen da produziert werden. Und er solle doch mal darüber nachdenken, ob es nicht Sinn machen würde, da eine gewisse Gehaltsspanne anzusetzen in den Ländern, in denen das produziert wird. Und das fand ich super spannend, die Diskussion, weil er dann halt sagte, wer bin ich? Also ich jetzt als Patrick Zahn, ja, dass ich den Menschen in diesem Land dann sage und damit ja ein Stück weit auch das ganze System sprenge, ja. Was da halt besteht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ja eine andere Diskussion, zu sagen, ja, wir machen jetzt auch einen Mindestlohn. So, weil in Deutschland hat das ja auch funktioniert. Ja, das war die Forderung von dem anderen Gast, ne? So, in Deutschland hat das ja auch funktioniert und deswegen funktioniert das jetzt halt auch in Bangladesch. So. Und dahinter steckt ja immer so ein bisschen ein, ihr seid böse, ne? Oder ihr jetzt bei Kick seid böse, weil ihr das so produzieren lasst und dann auch hier anbietet. Das jetzt Beispiel jetzt hier, dieser Herr Zahn, eigentlich echt viel dafür tut, dass die Leute, dass denen besser geht, die Sachen produzieren, das wird natürlich außen vor gelassen. Aber ich finde, das ist halt auch wieder dieses, wir in Deutschland, wir sagen euch, wie es läuft. So. Ja. Und wenn ihr das nicht macht, seid ihr dumm.
Ja, vor allem ja auch kommt von unserem Verständnis von Gerechtigkeit, Gehaltsgefügen. Ja. Weil nur wenn man so sagen, ja, ihr müsst ja mal den Lohn da anheben, ja, im Verhältnis zu was denn? Also ich meine, vielleicht ist das, was die vor Ort verdienen in der Wertschöpfungskette, die zu Kick führt, die werden ja sicherlich noch andere textilproduzierende Unternehmen dranhängen, ja, schon ein guter Lohn. Also kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber hinzugehen und auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich versau da jetzt aktiv die Preise, nur damit man in Deutschland stolz auf mich ist, wie toll ich das gemacht habe und einen Mindestlohn eingeführt habe. Also gerade wenn man an Lohn, die Lohngefällen und Gefügen schraubt in Ländern, in denen ich kulturell auch null verwurzelt bin und auch das politische Klima dort nicht kenne und auch einfach dort gar nicht bin und lebe und die Lebensverhältnisse der Menschen nicht kenne, das kann richtig schwerwiegende Folgen haben für, wenn man das jetzt auf einen Sweatshop oder nur auf so eine Fabrik runterbricht, das politische und ökonomische Mikroklima sprengen und für richtig krasse Unruhen sorgen, weil die Leute werden dann anfangen, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Andere, die dann nicht so viel verdienen.
Die kündigen halt, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass die dann sagen, ja krass, wenn ich bei dem so viel bekomme, wie ich ansonsten im Monat verdiene, und nein, nur mal noch als Disclaimer, das heißt nicht, dass wir es toll finden, wenn es zur Kinderarbeit kommt oder wenn die Leute da 2 Cent verdienen pro Shirt, sind wir auch nicht für. Aber wir sind halt eben auch nicht dafür, dass man anderen Kulturen etwas überstülpt.
Ja.
Das genau passiert nämlich in der Sekunde. Und das hat auch wieder so ein bisschen was so, wir Deutschen, und wir wissen alle, wie unsere Historie auch dahingehend aussah, erzählen jetzt mal einem Volk, was vielleicht noch nicht so wirtschaftlich auf dem Stand ist wie Deutschland, obwohl vielleicht bald wieder, wie es läuft. Das hat wirklich ein ganz schwieriges Geschmäckle.
Ja, und wenn dann die Erwachsenen wechseln in die Fabrik, wo es mehr zu verdienen gibt, sagen sie, na gut, aber ich habe ja noch die Anstellung in der anderen Fabrik, dann schicke ich da die Kinder hin.
Ja.
Ja, also ich glaube, so weit denken viele auch überhaupt nicht, wenn sie solche Sachen fordern, weil ich meine, in anderen Ländern, wo die finanziellen, wirtschaftlichen Bedingungen so anders sind als hier in Deutschland, wo wir so wahnsinnig privilegiert sind, und in anderen Ländern musst du dir wirklich alles, also lebst du von der Hand in den Mund, und da hast du auch andere moralische Schwellen und Grenzen. Da ist es halt nicht unüblich, deine Kinder arbeiten zu schicken, egal wie alt die sind. Oder wenn du die Bilder kennst aus diesen chinesischen Fabriken, wo dann die Mädels sitzen an der Nähmaschine mit dem Baby auf dem Rücken gebunden, wo dieser Textilstaub rumfliegt und
Geruch, so. Chemisch,
aber es ist eine Notwendigkeit, da machen die das so. Ja, und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet. Ich finde das also selber als Mutter eine ganz furchtbare Vorstellung.
Ja.
Aber das wird halt gefördert, wenn du so aus dem Ärmel geschüttelte Forderungen nach irgendetwas umsetzt oder um politisch zu gefallen hier in diesem Land, kannst du unter Umständen andere Menschen in große Schwierigkeiten bringen. Und du willst ja auch wenn du wirtschaftlichen Frieden hast, hast du auch Frieden zwischen den Menschen, die fangen sich nicht an, dann aktiv anzugehen. Und wenn die eine Art von Wohlstand verspüren, das merkst du ja hier auch. Die Leute sind hier so wahnsinnig angespannt und unzufrieden und Ausschreitungen werden häufiger. Und das liegt einfach auch am wirtschaftlichen Unfrieden, der herrscht. Ja. Und das hängt so eng miteinander zusammen. Und dann setzt sich halt irgendeine Kuh dazu, sorry, soll man ja nicht sagen, aber so irgendeine Frau zu Lanz und meint, sie wüsste es besser und kann haut so einen raus. Ja, mach doch mal. Ist dafür besser, voll ungerecht. Geht nicht. Kannst du nicht machen.
Ja, und ich finde auch grundsätzlich kann man sich auch mal so eins merken, ne? Wenn ich jetzt Journalistin bin, ne? Dann bin ich per Definition nicht der Boss oder der Geschäftsführer von einem Unternehmen wie Kick. So. Nee. Das heißt, du kannst es auch einfach nicht beurteilen. Das ist, natürlich kann man sagen, da bin ich der größte Fan von, so dass wirklich schlimm und schwierig, wie solche Sachen produziert werden und dass man irgendwie auch hierzulande Argumente dafür stärkt, warum Fast Fashion nicht so gut ist und so weiter, alles nachvollziehbar. Aber das hat ja auch was mit einer Arroganz zu tun. Das, ja. Ne, das ist ja eine Überheblichkeit, in dem Fall, in dem sie sagt, ich weiß eigentlich viel besser, wie du deinen Job machst.
Ja, und hat dabei wahrscheinlich noch nie mal eine müde Mark, einen müden Euro am freien Markt erwirtschaftet und weiß ja überhaupt nicht, wie das geht, sondern hat sich immer schön bräsig in der Anstellung füttern lassen. Sorry, das klingt jetzt auch wieder ganz furchtbar. Ich sage, Steffi, schneid das raus. Aber ich werde bei sowas halt einfach so wütend, wie auch teilweise Politiker, die noch nie in der Realwirtschaft gearbeitet haben, aber Entscheidungen treffen für die Realwirtschaft. Das geht mir auch auf den Sack.
So.
Also und um jetzt richtig mit guter Laune hier rauszugehen, sage ich jetzt Tschüss.
Ich finde, wir hatten super viele schöne Themen dabei. Es war ein bisschen dark heute. Naja, ja. Nächstes Mal wird es bestimmt wieder lustiger. Ansonsten hört euch auf jeden Fall den Teil zu Bibi Heinecke.
Ja, das auf jeden Fall. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Input in jeder Form. Kritik könnt ihr euch schenken. Gucken wir uns eh nicht an, weil wir sind die Tollsten. Bla, bla, bla. Wir wissen eh alles besser. Und so. Und die Steffi schneidet jetzt bitte alles raus, was mir in meiner heutigen Laune entfleucht und entkreucht ist.
Nee. Deswegen hören es doch die Leute. Und vielleicht schon mal als kleinen Teaser. Bald, also ihr wisst ja, wir machen ja nicht umsonst dieses Audio-Only-Format. Ne? Sind nicht so diejenigen, die gerne ihre Visage überall hinhalten. Wir sind visuell nicht so ansprechend. Das kommt auch noch hinzu. Aber leider Gottes ist es ja so, vielleicht ist der ein oder andere schon mal gemerkt, dass man bei LinkedIn am besten Fotos von einem postet.
Ja.
Und deswegen ist da was in der Pipe. Line, würde ich mal sagen. Wir werden euch
demnächst bei OnlyFans willkommen heißen.
Das war ein Teaser. Du solltest das noch nicht auflösen.
Entschuldigung.
Naja, Ende April kommt die Auflösung.